Eure Geduld. Jetzt kann's losgehen. Ich habe mir vorgenommen, über zwei Kapitel aus der Bibel zu predigen, die ich liebe, die mir sehr wichtig sind. Und zwar ist das Römerbrief Kapitel 7 und Kapitel 8. Und ich will es gar nicht erst versuchen, in einer Predigt zu tun, sondern ich habe mir gesagt, mach da zwei Teile draus. Und ihr hört heute den ersten Teil. Beide Kapitel sind sehr wichtig für meinen Glauben und für meine Lehre über die Lehre vom Menschen, die Anthropologie, aber auch für die christliche Ethik, über die Frage, wie gelingt denn eigentlich christliches Leben? Es gibt eine längere Geschichte, die ich mit diesem Text habe, die lasse ich weg, aber es gibt einen Aufsatz, einen Artikel, der zu einem bestimmten Zeitpunkt mir geholfen hat, das, was da steht in Römer 7 und Römer 8 zu verstehen. Und zwar ist es ein Artikel oder ein kurzer Aufsatz von Siegfried Liebschner. Das habe ich aus diesem Buch her. Siegfried Liebschner war viele Jahre lang Dozent am Predigerseminar der Baptisten in Hamburg. Ich glaube, kurze Zeit auch noch in Elster, da bin ich mir nicht sicher. Und er war engagiert in der geistlichen Gemeindeerneuerung in unserer Kirche. Und er hat einen Aufsatz geschrieben zu dem Thema die Bedeutung des Heiligen Geistes für die Ethik und für diese Predigt heute und die Predigt in 14 Tagen von mir zu dem Thema, ist das eine gute Ergänzung? Ich habe einige Kopien gemacht, ich nutze einfach mal den Bistrotisch, der da steht, habe es darauf getan. Wenn euch das interessiert, nutzt es, es wird für euch ein Gewinn sein. Und ich freue mich immer, wenn ihr das Gute, das ich auch schön finde, einfach mit mir teilt und gemeinsam ins Schwärmen kommt. So, nun zur Predigt und zum Thema. Die Überschrift meiner Predigt heißt, das Gesetz des Geistes macht frei. Das ist der erste Teil. Und ich nenne euch schon das Thema, das in 14 Tagen dran ist. Das ist dann das Wirken des Heiligen Geistes in den Söhnen und Töchtern Gottes. Heute nehme ich mir etwas Zeit, Grundlagen zu legen. Ich gebe es zu, es wird etwas theoretisch sein. Ihr dürft da aber einfach da sein und genießen, was wir glauben dürfen, wenn wir an Gott glauben. Aber wie wir das leben, wie wir das, wovon heute die Rede ist, praktisch umsetzen, darüber geht es dann schwerpunktmäßig in 2 Wochen. In meiner Predigt heute konzentriere ich mich auf 2 Verse aus dem Römerbrief, dem 8. Kapitel, und zwar Römer 8, die Verse 1 und 2. Und das ist auch mein zentraler Predigttext für heute. Ich lese uns diesen Text einmal nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, Römer 8, 1 bis 2. Der Apostel Paulus schreibt dort, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr merkt, da steckt eine gute Botschaft drin für die, die mit Jesus leben und die ihn erkannt haben. Und für die, die noch nicht mit Jesus leben und ihn als Herrn in ihrem Leben sozusagen Ja dazu gesagt haben, ihn gewählt haben, ist es eine Möglichkeit, die man wählen kann, die ihr wählen könnt. Meine Predigt hat 3 Punkte, ich nenne euch sie, da habt ihr sozusagen den Fahrplan. Mein 1. Punkt ist, ich will sprechen über die Verdammnis, der 2. Punkt das Gesetz und der 3. Punkt das christliche Menschenbild. Da fassen wir sozusagen beides zusammen. Und es ist mein Ziel, uns heute einen Einblick in die Lehre über, wie ist der Mensch, zu geben, das christliche Menschenbild. Und du wirst merken, wenn ich darüber rede, dass du dich und andere besser verstehen wirst. Gleichzeitig bekommst du einen Weg in die Freiheit gezeigt, den du auch anderen zeigen kannst. Also es ist wirklich mein Wunsch, dass wir etwas verstehen, wo wir sagen, ey, super, dass das mir gilt. Und ich wünsche mir, dass andere Menschen, die genau das brauchen, das ebenfalls erkennen. Und wie das so ist beim christlichen Leben, ich glaube, wenn wir das wollen und die Kraft kommt immer von Gott, dann wollen wir näher zu Gott kommen. Die Freude im Glauben wird wachsen und wir werden merken, wo es sich lohnt, gute Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Und alles, was ich sage, lebt von der Realität und der Wirklichkeit Gottes und dass er die Dinge möglich macht in unserem Leben. Und deswegen will ich jetzt an dieser Stelle ein kurzes Gebet sprechen, dass wir das verstehen, aufnehmen, was Gott für uns hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass ich nicht hier stehen muss, um eine tote Theorie zu lehren, sondern du bist der lebendige Gott, der so viel möglich gemacht hat in unserem Leben. Du bist ein Gott, der in uns hineinkommt, durch seinen Heiligen Geist uns die Kraft gibt, das zu leben, was du von uns möchtest. Und ich bete, dass du Glauben in uns wächst, dass du hoffnungslose Situationen überwindest. Und das, was ich allgemein sage, du bist ein Gott, der uns in unserer Lebenssituation ganz konkret da ansprechen kann, wo wir es genau brauchen. So übersetze du meine Worte so, dass jeder, der hier ist, das hört, was du ihm persönlich sagen möchtest. Amen. Dieser Predigttext, Römer 1 bis 2, steht ja in einem Zusammenhang. Nämlich der Zusammenhang ist, ich sag mal, das ganze Kapitel 7 und das ganze Kapitel 8. Die gehören für mich irgendwie zusammen. Paulus wird in diesem Textzusammenhang, er wird sehr persönlich. Er untermauert eine Lehre, die er bringt, mit seiner eigenen Erfahrung. Er redet also nicht nur über andere, sondern er nimmt sich persönlich als Beispiel. Und mit sich als Beispiel stellt er zwei Situationen dar. Die eine Situation beschreibt sein altes Leben, so wie er sich erlebt hat, als er noch nicht Christ war, als er noch nicht Jesus kennengelernt hat und sich für ein Leben mit ihm entschieden hat. Und die zweite Situation beschreibt dann das neue Leben, das, was er gewonnen hat mit dieser Entscheidung, mit Jesus zu leben. Und weil Paulus hier zwei Dinge miteinander vergleicht, bietet es sich an, diese beiden Situationen modellhaft vorzustellen oder darzustellen. Und deshalb probiere ich mich einfach mal an eurem Flipchart, ja? Und ich hoffe, ihr könnt das gut lesen und erkennen, was ich euch zeigen will. Normalerweise müsste ich das nebeneinander machen. Ich mache das jetzt einfach über und untereinander. Und ich habe schon gesagt, welche zwei Situationen er vergleicht. Er schreibt einmal von sich in der Situation, als er Jesus noch nicht kannte. Sozusagen als Nicht-Christ. Und ich nenne diese Situation einfach mal, hier oben ist sozusagen die Überschrift dazu. Es ist die Situation des natürlichen Menschen. Natürlicher Mensch. Das ist egal, welche Religion der hat, ob er überhaupt an Gott glaubt. Es geht ganz grundsätzlich um Gottes Sicht über den Menschen. Und so wie der Mensch auf die Welt kommt, wie er ist, ist es erstmal der natürliche Mensch. Vor dieser Entscheidung, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und dann gibt es diese andere Situation. Von einem Menschen, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und dann lesen wir in der Bibel, dass diese Person ein neuer Mensch wird. Da ist was neu geworden. Da gibt es neuer Mensch. Da gibt es eine andere Lebenssituation. Und Paulus vergleicht beide Situationen. Und er hat ja eine Biografie, wo er weiß, wie er vor dieser Entscheidung für Jesus war, als er ihn noch nicht kannte, wo er sogar Christen verfolgt hat. Und später mit dieser Jesus-Begegnung entscheidet er sich dafür und er wird ein neuer Mensch. Er bekommt neues Leben von Gott. Und jetzt zurück zum ersten Vers aus dem Predigttext. Paulus schreibt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und hier haben wir schon mal einen Begriff, den wir in beide Felder einteilen können oder eintragen können. Er sagt, für jemanden, der in Jesus Christus ist, der neue Mensch, dieses neue Leben hat, gibt es keine Verdammnis mehr. Wie habe ich das? Frei von Verdammnis. Ich kürze es mal ab, ja. Nee. Verdammt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig getrennt. So, frei von Verdammnis. Und es hat natürlich auch eine Kehrseite. Nämlich, dass der natürliche Mensch, der noch nicht diese neue Situation hat, noch irgendetwas in seinem Leben hat, das Verdammnis für ihn ist. An dieser Stelle müssen wir kurz genauer hinschauen. Um welche Verdammnis geht es hier? Was ist gemeint? Viele Bibelübersetzungen leiten uns hier in die Richtung der Lehre vom Heil. Der Begriff dafür in der Theologie ist die Soteriologie, die Lehre von der Rettung und die Lehre vom Heil. Und ich vermute, wenn ihr in eure Bibeln schauen würdet, dann lesen die meisten von euch etwas von nicht mehr verurteilt. Diese Aussage ist für den, der mit Jesus lebt, inhaltlich auch richtig. Wer zu Jesus gehört, ist gerettet, er wird nicht mehr verurteilt. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott ist bereits Realität geworden. Schauen wir aber in den Textzusammenhang, dann merken wir schnell, Paulus redet an dieser Stelle gar nicht über die Lehre vom Heil, sondern er spricht über die Ethik. Ethik, darüber, wie wir leben und was unser Leben bestimmt. Ethik ist ja das, wie wir leben, wie wir handeln. Diese Beobachtung ist wichtig, damit wir das Wort von Gott für uns heute Morgen in diesem Text nicht verpassen. Und nun lasst uns das einfach mal machen. Lasst uns diesen Text, diesen ersten Vers unter der Überschrift der Ethik lesen. Als etwas, was unser Handeln thematisiert, was unser Leben bestimmt. Und Verdammnis unter der Überschrift der Ethik heißt, und ich greife jetzt etwas in der Predigt voraus, es gibt eine Verdammnis, die bedeutet, das Böse tun zu müssen. Und es gibt die Freiheit von dieser Verdammnis. Ab jetzt muss ich nicht mehr das Böse tun. Ich kann entscheiden. Wo habe ich das her? Ich habe das aus diesen beiden Kapiteln und ich will euch mit einbeziehen in diesen, ich nenne das jetzt mal in die Gedankenschritte, die Paulus hier entwickelt. Und ich will das einfach machen, mit euch das gesamte Kapitel 7 des Römerbriefes einmal zu lesen, von Vers 1 bis zum Ende. Und wenn ich das lese, dann habt mal dieses Bild im Kopf, wie Paulus, manchmal merkt man das gar nicht, immer zwischen beiden Situationen wechselt, wie er auch seine, zu denen er schreibt, die Christen in Rom darauf anspricht, zu sagen, das ist eure neue Situation, das war die alte Situation. Und er springt hin und her zwischen der Lebenswirklichkeit von Nichtchristen auf der einen Seite und von Christen auf der anderen Seite. Im späteren Teil von Kapitel 7 werdet ihr merken, dass Paulus sehr ehrlich und sehr persönlich beschreibt, wie er sich in seinem Handeln erlebt hat, bevor er Christ wurde. Und wir merken, in der ganzen Zeit geht es um Ethik, es geht um sein Handeln. Ich lese uns diesen Text, Römer 7. Kapitel, einmal komplett nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Paulus schreibt: Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes. Und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gib der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Lasst uns das, was wir eben gehört haben, mal einen Moment sich setzen. Ist bei euch rübergekommen, was die Verdammnis war, unter der Paulus gelebt hat? Er war dazu verdammt, das Böse zu tun. Er wollte das Gute tun, aber er war dazu verdammt, das Gute, die Gebote Gottes, nicht tun zu können. Und habt ihr etwas von dieser Verzweiflung gespürt, die in Vers 24 rüberkommt? Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ich glaube, viele Menschen, die diesen Text lesen, spüren, wie es ihre Lebenssituation beschreibt. Es wirkt ganz unmittelbar, auch emotional. Mir geht es zumindest so. So fühlen sie sich. Es fühlt sich hoffnungslos an. Und in diese Situation gibt es ein Wort von Gott, das Hoffnung macht. Schaut auf Vers 1. Da sagt Gott durch die Worte von Paulus zu uns: Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Diese verdammte Lebenssituation, die Paulus hier als Teil seiner Biografie beschreibt, hat bei Christen aufgehört. Und um das zu entdecken, lasst uns etwas über Gesetze nachdenken. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, das Gesetz. In Vers 2 lesen wir von zwei Gesetzen. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn ihr den ganzen Text gehört habt, dann habt ihr gemerkt, also diese Worte Gesetz, Gebot, das kommt richtig häufig vor. Und es wird nicht einfacher dadurch, dass Paulus ein Wort für drei verschiedene Dinge benutzt. Es gibt einmal das universale Gesetz Gottes, über das er redet. Das universale Gesetz Gottes, mit dem er die ganze Schöpfung ordnet. Und weil diese Gesetze immer gelten und wirken, hat Gott den Menschen Gebote gegeben. Und der Gedanke von Gott, der Gedanke dahinter war, wer sich an die Gebote hält, lebt so, wie es das Gesetz der Schöpfungsordnung fordert. Aber dieses Gesetz der Schöpfungsordnung thematisiere ich jetzt nicht, sondern ich vergleiche nur diese beiden Gesetze, die in Vers 2 vorkommen. Das Gesetz der Sünde auf der einen Seite und das Gesetz des Geistes auf der anderen Seite. Lasst uns zuerst das Gesetz der Sünde betrachten. Also beide Gesetze sind wie Alternative, das habt ihr mitgekriegt, ne? Entweder wird mein Leben bestimmt vom Gesetz der Sünde oder vom Gesetz des Geistes. Zuerst das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde funktioniert wie ein Naturgesetz. Es wirkt immer. Um Zeit zu sparen, nenne ich euch einfach das erste Naturgesetz, das mir immer einfällt, wenn ich über Naturgesetze nachdenke. Das ist das Gesetz der Schwerkraft oder das der Gravitation. Ich habe für mein Handy so eine Handyhülle. Das mache ich aus Respekt vor der Schwerkraft. Ja, weil diese Handyhülle schützt mein Handy sozusagen, oder wie habe ich das geschrieben? Aus Respekt vor der Schwerkraft hat mein Handy eine Hülle, um den Aufprall der Beschleunigung durch die Schwerkraft der Erde abzumildern. Also ihr wisst, was ich meine. Theoretisch könnte ich das aus 2 Meter Höhe fallen lassen, sagt zumindest die Beschreibung, habe ich noch nicht mit Absicht probiert. Mache ich auch nicht, ja? Das Entscheidende bei Naturgesetzen ist, dass sie in unserem Universum überall gleich wirksam sind. Man kommt aus der Nummer Naturgesetze nicht raus. Sie bestimmen unsere Lebenswirklichkeit. Und auch wenn ein Mensch sagt, ich habe davon gar nichts gewusst, heißt es nicht, dass sie dann nicht gelten, sondern die gelten immer, ob wir es wissen oder nicht. Das Gesetz der Sünde ist auch wie ein Naturgesetz im Leben von Menschen, die noch im alten Leben leben oder die dieses alte Leben haben. Sie können nicht das Gute tun, das sie wollen. Sie würden gerne anders handeln, aber es gibt ein Gesetz in ihnen, das einfach wirkt. Das lesen wir, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, nochmal in Vers 21 bis 23. Paulus beschreibt das so. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und diese Situation, die trage ich einfach mal ein. In dieser alten Situation lebt der Mensch unter dem Gesetz der Sünde. Ja. Und das ist eine Gefangenschaft. Das ist dieses Leiden. Das ist eine verdammte Situation. Ich würde gerne, aber kann nicht. Wie kommt man aus der Nummer raus? Wie wechselt man die Gesetzmäßigkeit? Wie wird man frei von dieser Verdammnis, unter dem Gesetz der Sünde leben zu müssen? Und die Antwort hat Paulus in Kapitel 7 gegeben. Und ihr wisst, die Bibel, oder wenn Leute so einen Brief gekriegt haben, die lesen den ja nicht kapitelweise, die lesen den von Anfang bis Ende. Römerbrief Kapitel 6. Redet Paulus über die Taufe und was Taufe bedeutet, nämlich sterben und neues Leben empfangen. Also die Antwort, die Paulus gibt, auch in Kapitel 7 wiederholt, ist, wir müssen sterben. Das alte Leben, dieses Leben hier, das kann man nicht reformieren. Man kann es nicht irgendwie verändern, man kann es nur beenden. Es muss irgendwo sterben. Ich mal mal einfach so einen Grabstein hin, ja. Es gibt Leute, die können besser zeichnen. Genau. Wie kommt man da raus aus der Nummer? Sterben. Wie geht das? Es beginnt damit mit der Entscheidung für ein Leben unter der Königsherrschaft Jesu. Vorher hat man Jesus kennengelernt, rausgekriegt, dass er lebt, dass er vertrauenswürdig ist. Man hat sich entschieden, ihm nachzufolgen, zu sagen, er soll mein Herr und mein Gott sein. Und damit endet das alte Leben, wo ich mein Leben selber bestimmen will und ich empfange das neue Leben, in dem Jesus Christus Herr ist und Herr sein kann. Und es gehört zusammen, dass wer sich dafür entscheidet, auch sagt, ich will mich taufen lassen. Und in der Taufe erlebst du dann das Ende des alten Lebens und den Beginn des neuen Lebens. Mit diesem Untertauchen und Hochkommen. Und wir hatten ja vor kurzem eine Taufe hier. Und wenn wir dann sterben, passieren zwei Dinge. Wir sind frei von dem Gesetz der Sünde, weil wir leben dann unter einem neuen Gesetz, dem Gesetz des Geistes, und haben jetzt die Möglichkeit, nicht mehr sündigen zu müssen. Und ich schreibe das einfach mal ein als die neue Situation. Hier ist es das Gesetz des Geistes, eine neue Ordnung. Und auch das Gesetz Gottes hat keine Macht mehr über uns. Früher musste man das Gesetz Gottes erfüllen, konnte es aber nicht, wegen dem Gesetz der Sünde. Jetzt muss man es nicht mehr erfüllen, kann es aber erfüllen, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns von innen heraus verändert. Und deswegen ergänze ich einfach mal noch zwei Sätze. Vielleicht habt ihr das von Römer 7 noch im Ohr. In dieser Situation ist man unter dem Gesetz und dem, kriege ich das Unzeichen, so, Gebot. Und hier ist man frei vom Gesetz. Man ist dem Gesetz gestorben, hat Paulus gesagt. Frei vom Gesetz. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Christliche Ethik funktioniert nicht mehr zuerst aus Gehorsam gegenüber einem Gesetz, sondern christliche Ethik, also das, was uns zum Handeln treibt, ist motiviert durch ein neues Sein, durch den Christus in uns und durch die Liebe zu Gott, zu Jesus. Jetzt komme ich zum dritten Punkt der Predigt und ich fasse mal das, was wir eben gehört haben, zusammen, das christliche Menschenbild. Habt ihr gemerkt, wie der Mensch grundsätzlich der Mensch, wie er ist, beschrieben wird? Er wird pessimistisch beschrieben, er wird so beschrieben. Aber zum christlichen Menschenbild gehört auch, dass es für jeden Menschen Hoffnung gibt. Positiv an dem natürlichen Menschen ist, und Paulus sagt das auch, er will das Gute gerne tun, aber oft erkennt er auch, und er erkennt auch oft, was er tun sollte. Aber, und hier wird es eben pessimistisch, er ist ohne Gottes Hilfe, ohne dieses neue Leben nicht in der Lage, das Gute zu tun, weil seine Begierde, sein Egoismus, seine Natur ihm zum bösen Handeln treibt. Und wenn ich das so plakativ mache mit der natürliche Mensch und der neue Mensch, der Nichtchrist und der Christ, weiß ich, das ist total missverständlich. Und deswegen muss ich kurz diese Aussage etwas richtigstellen. Es geht nicht darum, in diesem Text zu sagen, der Christ ist gut und der Nichtchrist ist schlecht. Auf keinen Fall. Sondern habt ihr es gemerkt, es geht um eine ehrliche Selbsteinschätzung. Natürlich gibt es viele Nichtchristen, die sozial sind, sich für andere einsetzen und Gutes tun. Was Paulus hier beschreibt, ist ein Leiden, das jeder Mensch, der ehrlich mit sich ist, kennt. Ich glaube, jeder Mensch hat so Punkte in seinem Leben, wo er sagt, ich möchte gerne anders sein und kann es nicht. Ich möchte gerne gut sein und es gelingt mir nicht. Und viele Menschen leiden darunter, dass sie den Kampf gegen das Schlechte in sich nicht gewinnen. Und warum ist das so? Weil sie dieses Gesetz der Sünde in sich haben. Und jeder Mensch lebt unter diesem Gesetz, wie ein Naturgesetz. An dieser Stelle will ich einen Gedanken nennen, der mich immer wieder neu glücklich macht. Dieser unerlöste Mensch, der noch im alten Leben ist, in dem nichts Gutes ist, ist von Gott geliebt und er hat Gottes und er ist Gottes Leben wert. Dass Gott Mensch wurde und sich selbst ans Kreuz schlagen lässt, macht deutlich wie nichts anderes. Jedes Menschenleben ist für Gott so wertvoll. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus ans Kreuz gegangen ist, gab es noch keine neuen Menschen. Und jedes Menschenleben. Da war noch kein guter Mensch dabei, aber jeder dieser Menschen war von Gott so geliebt und wertvoll, dass es sich gelohnt, dass Gott für ihn sein Leben geben wollte. Und mit dem Kreuzestod von Jesus öffnet Gott eine Tür. Es gibt jetzt einen Weg, wie auch wir sterben können. Und hier ist Jesus die Tür. Durch seinen Tod können wir in diese neue Existenz kommen. Und wer durch diesen Tod geht, also mit diesem Tod verbunden wird, mit Glaube, Lebensübergabe und Taufe, der kommt in diese neue Wirklichkeit, die Paulus hier beschreibt. Das Gesetz der Sünde hat keine Macht mehr. Das Gesetz des Geistes bestimmt die neue Lebenssituation. Was macht das mit uns? Das, wozu ich dich einfach auffordern möchte, so wie du hier sitzt, ist, glaube das einfach und lebe das. Wenn du dieses neue Leben hast, da gibt es keinen Kampf mehr in deinem Leben, den du verlieren musst, sondern es gibt die Möglichkeit mit diesem Gesetz des Geistes, mit dem Heiligen Geist in uns, dass wir alles überwinden können mit der Hilfe Gottes in unserem Leben. Und das ganze christliche Leben funktioniert auch nur mit dieser Kraft des Heiligen Geistes in uns. Warum? Das Fleisch bleibt ja noch wirksam, aber es hat nicht mehr die Kraft, uns zu zwingen. Und das ist die gute Botschaft. Und wie das praktisch geht, ja, darüber nehme ich mir dann in 14 Tagen bei der Predigtzeit. Und dann gibt es noch einen Gedanken, den ich wichtig finde, gerade damit wir nicht überheblich werden. Sei barmherzig mit der Gesellschaft und mit Menschen, die noch nicht in dieser neuen Existenz leben, die sozusagen unter diesem Gesetz der Sünde leben. Unterstelle öfter, dass Menschen gerne anders handeln würden, es aber nicht können. Das fängt beim Lästern an und hört beim die Wahrheit nicht reden können auf. Oder sei einfach barmherzig und finde Wege, wie sie Jesus kennenlernen können und bereit werden, sozusagen dieses Leben loszulassen und es als etwas Gutes zu erleben, das neue Leben mit Jesus zu wählen. Amen. Jetzt ist einfach Gelegenheit. Ihr habt viel gehört von dem, was Gott uns geben möchte. Jetzt ist die Einladung, ihr könnt, wenn ihr möchtet, einfach mit dem Gebet, was in euch ist, zu Gott kommen. Ich ermutige euch dazu, betet lieber kürzer und öfter als ein langes Gebet. Das macht es einfacher, dass mehrere sich in der Gebetsgemeinschaft beteiligen können. Ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann mit einem Amen beenden.